Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast und dem Fahrrad. Heute im Gespräch mit mir, der liebe Thomas aus München. Buonasera.
Buonasera nach Köln.
Ja, es ist Girozeit und eigentlich müsste ich mir ein Glas Rotwein mal hinstellen für die Aufnahme, aber einmal Alkohol getrunken in der Aufnahme, das war nicht gut. Machen wir nicht nochmal. Wir möchten, uns geht es beiden gut, das haben wir untereinander schon geklärt. Ja, das ersparen wir euch jetzt, ne, bevor die Greta wieder schimpft mit mir. Wir machen weiter mit dort, wo wir aufgehört haben, um wirklich jetzt hier alles grammatikalisch falsch zu machen. Wieso muss ich bei PCS jetzt hier Cookies zustimmen? Geht ja gar nicht. Ich rekapituliere mal, wo wir waren. Wir waren nach der Etappe Napoli in der Situation, dass André Lecnesund im rosa Trikot für das Team DSM fuhr, vor Remke Evenepoel, Aurélien Paré-Pontré. Habe ich das richtig ausgesprochen? Oder zumindest im Ansatz richtig?
Ja, sehr gut.
Ja, echt? Boah, krass. Joel Almeida auf der 4, Roglic 5, Stuart Thomas 6, Vlasov 7 und so weiter und so fort. Unsere Tipps also beide noch gut im Rennen. Das sollte sich im Laufe der Woche auch noch ändern, im positiven Sinne. Aber wir gucken jetzt einfach durch. Etappe 7 hatten wir uns, das war die Etappe von Capua nach Gran Sasso di Italiana, Italia, Campo Imperatore. Italienischer kann eine Etappe kaum klingen. Das war die Etappe dann von vergangenem Freitag, gell?
Da, richtig, ja.
Ja. Oft erwähnt, aber ich kann mich nicht oft genug dafür bedanken. Du sagst mir oft, viel oft in dem Satz, du sagst mir sehr gerne, hoffe ich zumindest Bescheid, ab wann ich gucken soll. Und an dem Tag kam die Nachricht irgendwie, ja, guck einen Kilometer vom Ziel. Deine Nachrichten sind, ich habe es jetzt ein bisschen anders ausgedrückt, ich habe es jetzt durch die Betonung schon klar gemacht, was das zu bedeuten hat. Eine Etappe, von der wir uns eigentlich schon ein bisschen was erwartet hatten.
Sie hat viel versprochen und wenig gehalten. Also ja. Das war die erste richtig große Bergetappe dieses Giros und klar, dieser Anstieg zum Schluss Campo Imperatore, wo es dann fast 30 Kilometer berghoch ging und vor allem die letzten 6-7 auch richtig knackig steil in großer Höhe, hätte man schon gedacht, dass da so zumindest mal vorgeführt wird, was jeder der Favoriten kann. Aber ja, wie schon erwähnt, es dauerte bis auf den letzten Kilometer. Also im Prinzip war das so eine Art, ja, also hat keiner einen anderen angegriffen. Also die sind alle gemeinsam, diese Favoriten, auf den letzten Kilometer gefahren und dann wurde nur gesprintet auf den letzten, ja, 300 Metern, soll man so sagen. Und das Spannende an der Etappe war, fand ich dann doch, was es so ein bisschen noch herausgerissen hat, war diese Ausreißergruppe, die vorne war. Weil, ja, die drei Fahrer, die da zum Schluss waren, Simone Petit, Karel Vacek und Davide Baez, die da um den Etappensieg gekämpft haben, fand ich ganz schön, weil das war, also zumindest die Vacek und Baez waren in Wildcard-Teams, Eolo Cometa respektive Team Koratec. Und da war es dann so, in dem letzten Anstieg war dieser Karel Vacek ja schon fast 4 Kilometer vom Ziel abgehängt, sich wieder zurückgekämpft. Zwischendurch sah es dann so ein bisschen aus, als könnte er die anderen beiden sogar abhängen vielleicht. Aber der spätere Etappensieger dann Davide Baez, der hat das ja so richtig schlau angestellt. Der ist in diesem Schlussaufstieg im Prinzip, die anderen haben sich die ganze Zeit attackiert und es war Gegenwind und der ist die ganze Zeit nur im Windschatten gefahren, hat einmal angegriffen und das war genau die siegbringende Attacke wenige hundert Meter vor dem Ziel.
Ja, dieses alles oder nichts, warte, ich habe mich, glaube ich, das Versehen ein bisschen leise gestellt, dieses alles oder nichts Prinzip, ne, alles auf eine Karte setzen, entweder Dritter war er ja relativ sicher, ne? Also da war jetzt nichts mehr, musste er sich keine Sorgen machen, aber dann einfach, ne, alles oder nichts, klappt, besser, wie heißt das immer, wie war das Zitat, besser vorne verglühen,
besser vorne sterben als hinten
nichts erben. Ja, genau. Ne, also nach dem Prinzip hat er da agiert und ja, hat funktioniert. Also kann man nicht anders sagen. Wurde belohnt. Ich fand das auch, dass Sagen wir mal so, mit den großen Erwartungen, die man vielleicht hatte an diese Etappe, oder ist es natürlich, kann es natürlich immer nur so eine Trostpflaster sein, dass sie da zumindest sich einen spannenden Kampf noch geliefert haben. Aber glücklich konnte man davon nicht werden.
Ja, interessant war dann auch, weil, also für die Mannschaft Eolo Cometa ist es schon erstaunlich. Die haben jetzt in ihrer jungen Geschichte dann die zweite Etappe beim Giro gewonnen und es ist die Mannschaft von Ivan Basso und Alberto Contador. Sie haben, ich meine 2021 war das, als Lorenzo Fortunato die Bergankunft am Zoncolan gewonnen hat, und für so ein Wildcard-Team, ja, ist das absolut überragend. Und ja, witzig war dann natürlich auch wieder zu sehen, wie dann Alberto Contador da ausgerastet ist. Beim letzten Mal war das ja, meine ich, da ist er dann die Strecke von, ich meine sogar von Mailand bis nach Madrid mit dem Fahrrad gefahren. Also,
ah ja, da war doch eine Wette oder irgendwie sowas, oder?
Weil er da eine Wette abgeschlossen hatte. Ja, also vielleicht macht er dann ja dieses Jahr auch wieder irgendwie sowas Verrücktes. Aber interessant finde ich ja zum Beispiel, wenn man sich das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen, aber auf das Zeitfahren guckt, weil die fahren ja mit diesen Aurum-Fahrrädern. Und die haben ja keine eigenen Zeitfahrmaschinen. Das heißt, die kaufen ihr Material zu. Also die holen sich bei einem anderen Hersteller ein Zeitfahrrad und das wird dann einfach, ja,
umgebrandet.
Ja, im Prinzip. Aber das ist dann schon interessant gewesen im Zeitfahren später, wo wir noch dazu kommen, dass dann so ein Team halt beispielsweise an den Zeitfahrrädern noch mit Felgenbremsen irgendwie unterwegs ist. Also da sieht man halt ganz krass diese Unterschiede im Budget.
Ja, ja, aber andererseits auch, wenn er, also ich glaube, wenn ich mir überlegen müsste, ne, wenn ich jetzt so sehen würde, okay, ein Zeitfahren oder ein Bergetappe oder schnelle Sprint, ich glaube, würde ich mir, wenn ich jetzt aussuchen dürfte, ne, in welche der Disziplinen ich dann bitte noch mit Felgenbremse fahren sollte, dürfte, könnte, dann wäre, glaube ich, auch das Zeitfahrrad das, was ich nehmen würde, weil.
Naja, aber optimal würde ich ja sagen, gar keiner. Also.
Ja, aber da stürzt noch am wenigsten, ne? Also, aber du hast recht, ne? Also wie soll man sagen, also dass das Budget da nicht so groß ist, vielleicht sagen die auch, ey, komm, vergiss es, ist egal, brauchen wir nicht, ne? Zeitfahren ist für uns eh egal. Wir versuchen nur irgendwie durchzukommen. Kann ja sein. Also dann, ja. Was will man machen? Wenn die Kohle nicht da ist, dann ist die Kohle nicht da. Muss man einfach mal realistisch so sagen.
Und ja, aber die wollen ja auch perspektivisch gesehen mal irgendwann in die World Tour aufsteigen und so den Grundstein im Prinzip, also sie haben jetzt eine recht gute Basis mit der Mannschaft gelegt. Wenn sie dann mal irgendwann den Sprung nach oben schaffen sollten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Kader auch nochmal ordentlich durchgewirbelt wird, weil da sind jetzt noch nicht so, ja, also ich sehe da nicht die Fahrer mit dem riesigen Potenzial, die jetzt in ein, zwei Jahren irgendwo Weltrennen gewinnen.
Aber weißt du, vielleicht denken sie sich auch, okay, wir werden dann erstmal lieber in Fahrer investieren, als dass sie dann in Material investieren. Ne? Vielleicht ist das auch gar nicht, ne, wenn die sagen.
Naja, andererseits kannst du es ja auch umdrehen. Also kannst du ja auch mal die Frage stellen, ist dieses Team vielleicht nur da, um die Räder von denen zu promoten?
Ja, aber welches Team ist nicht für so aus solchen Gründen da? Was? Also ich glaube, das Team Israel fährt auf den Faktor Räder nicht, weil sie die so schön findet. Also das ist, glaube ich, immer schon und wird es immer bleiben, ein Teil des Spiels.
Nee, aber das ist, vielleicht ist es ja Hauptbestandteil des Anliegens der beiden Teameigner, ihre eigene Radmarke.
Ich hoffe es doch sehr. Also ja, klar, aber das würde ich denen jetzt nachsehen im Sinne von, naja, das so, es ist nur mal ein Zirkus, der verkauft.
Sei es drum, aber um zurückzukommen auf die Etappe, wie gesagt, vorne der Etappensieg war dann vergeben an Davide Baez, zweiter Karel Vácek, dritter Simone Petit und dann, ja, gewinnt Remco Evenepoel, also diesen recht kuriosen Sprint der Favoritengruppe und da kommen dann halt, also Platz 3, ne, Platz 4 bis Platz 1 bis Platz 30 war in dieser Favoritengruppe, also sehr, sehr viele Fahrer für Sonnenberg, die da noch mit dabei waren.
Ja, aber insgesamt, ne, hast du schon gesagt, also wir hatten uns mehr davon versprochen. Schade, aber es kam ja noch genug Aufregung. Also wir sind ja jetzt nicht komplett enttäuscht aus dem Wochenende rausgegangen, behaupte ich einfach mal für uns beide. Am Gesamtklassement hatte sich dann an der Stelle nichts getan. Ne, man hatte ja schon vorher gedacht, okay, Leknessohn schafft es an dem Tag dann nicht, das rosa Trikot zu behalten. AG Badge hat er ganz locker geschafft. Und also unter den Top 10 hat sich doch Top 10 einer ist abgerutscht, ne?
Einer muss doch. Ja, Lennart Kemner ist an dem Tag in die Top 10 gerutscht.
Nach oben, ja, genau. Aber einer muss doch mächtig abgenommen. Genau, Tom Squeens. Sprechen wir so, Tom Squeens? Tom's Squeens. 30 Plätze, naja, also längerfristig hat er sich ja da vorne wahrscheinlich auch nicht gesehen. Insofern sollte das ja nicht das Problem sein. Wie du sagst, Kemner ist um 2 Plätze nach vorne gerutscht auf Platz 9. Ansonsten alle so ein Plätzchen nach vorne gerutscht. Ja, das war die Etappe am Freitag. Und nachdem dann am Freitag irgendwie man am Samstagmorgen aufgewacht ist und sich gedacht hat, naja, ja, nun gut, ne? Wurde, also ich, in meiner Erinnerung, da mag ich mich aber auch täuschen, hatte ich die Etappe am Samstag jetzt nicht so als die Etappe vorher gedacht, wo viel passieren wird, wo ich gedacht habe, ey, krass, an dem Tag, ey, da hänge ich die ganze Zeit vor der Glotze, da warte ich nur drauf, dass alles explodiert. Sondern so, ja, kann was passieren, muss aber nicht. Habe ich das falsch in Erinnerung, dass ich, oder war das so?
Nee, aber im Verhältnis zum Freitag waren die Erwartungen an die Samstagsetappe nicht so hoch.
Ja, würde genau, ich sagen, sehr schön.
Fall. Und wir haben auch schon gesagt, ja gut, an diesem letzten Kategorie 4 Berg i Cappuccini, weil der recht steil ist auch, da könnte was passieren. Und ja, diese Hoffnung oder diese Erwartung wurden dann mehr als erfüllt.
Absolut. Also
grundsätzlich gesagt mal war es auch da wieder so, dass eine Ausreißergruppe durchgekommen ist und der Sieger Ben Healy später hat sich da glaube ich schon recht früh aus dem Staub gemacht und ein recht langes Solo dann auch hingelegt und ja dahinter aus dem Rest der Ausreißergruppe kamen die alle so ein bisschen versprengt irgendwie ins Ziel.
Ja, aber es gab dann noch die Gruppe, ja kann man so sagen, die Gruppe der Favoriten, die ja eine ganze Zeit beisammen fuhr, bis dann auf einmal die erste Attacke kam und also ich weiß jetzt nicht, sollen wir vorweggreifen, was noch im Laufe der Woche dann so passiert ist, weil steht es überhaupt in einem Zusammenhang? Ich weiß es nicht so genau. Also ich würde so, wenn man sich die Ereignisse, die danach kamen, anguckt, kann man ja durchaus zu dem Schluss kommen, okay, da war schon was im Busch.
Ja, es war ein bisschen.
Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es so war, aber man.
Für mich ist es schon ein bisschen die Augen gerieben, dass an so einem Anstieg, der eigentlich so einem Fahrer wie Remco Evenepoel doch sehr gut liegen sollte, kurz und steil, er da bei Primoz Roglic nicht mitfahren konnte. Also der war dann ja derjenige, der da angegriffen hatte am diesem Berg i Cappuccini. Und ja, da konnte dann am Ende konnten nur die beiden Ineos-Fahrer, nämlich Geraint Thomas und Theo Gegenhardt, da mitfahren und die kamen gemeinsam mit ihm ins Ziel, während Remco Evenepoel zwei oder dreimal sah es so aus, als würde er da jetzt wieder ranfahren, aber hatte einfach nicht die Beine dazu. Und gut, man hat vielleicht an dem Tag noch gedacht, oder hatte ich mir so gedacht, völlig normal eigentlich, wenn man so recht überlegt, aufgrund der zwei Stürze, die er ja auch hatte, fühlt er sich vielleicht noch nicht wieder so wohl auf dem Rad, dass er da so ein bisschen Zeit verliert, aber ich war ein bisschen eigentlich positiv überrascht, muss ich auf der anderen Seite auch sagen, von Primoz Roglic, der nach einem ja dürftigen Auftakt bei diesem Giro dann doch auf der Etappe wie der alte Primoz Roglic gewirkt hat. Also am Berg sehr, sehr stark, sehr, sehr explosiv und auch positiv überrascht, wie gesagt, von den beiden Ineos-Kapitänen, die dahin gefahren sind noch, also Theo Geoghegan kurz vor der Bergwertung und dann, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Geraint Thomas wirklich mit auf allerletzter Rille in dieser Abfahrt das Loch nochmal zugefahren hat. Das waren auch die einzigen beiden, die da mitfahren konnten.
Also was ich jetzt, ich muss mich kurz rausballen, eine Sekunde. Was mich, also ich habe mehrere Sachen. Also zum einen hat mich erstmal irritiert, dass die Ineos-Fahrer, von denen hat keiner mitgeführt. Also als sie an Rocklisch so wieder, ich glaube, die waren ja dran und sind dann zu dritt gefahren. Ich fand es ein bisschen eigenartig, dass keiner von denen irgendwie so das Bedürfnis hatte, Mitführungsarbeit zu leisten. Weil in dem Moment war ja zumindest für mich auf dem Papier ist so, die sind jetzt zu dritt, da hinten ist einer der großen Favoriten. Warum geben die nicht mit Gas? Also, es sind jetzt am Ende 14, 15 Sekunden irgendwie gewesen, ne? Der Unterschied war. Ich dachte mir, warum fühle ich nicht mit? Und selbst wenn es nur 5, 6, 7 Sekunden mehr sind, die sie gemeinsam rausholen können, warum? Warum machen die das nicht? Verdammt nochmal. Also,
naja, was soll das? Ich glaube, einerseits waren die da alle am Limit irgendwie und Roglic ist halt diese Abfahrt sehr, sehr schnell schon runtergefahren. Also in der Abfahrt selbst bin ich mir nicht sicher, ob du überhaupt hättest vorbeifahren können als einer der beiden Ineos-Fahrer. Und da war ja nur noch dieses kurze Flachstück. Klar, hätte man sagen können, da könnten die auch mitführen. Hm. Aber ich glaube, die waren zum einen auch beide am Anschlag voll und froh, dass sie da mitfahren konnten. Und B, ja, weiß ja nicht, also vielleicht wussten die auch schon mehr. Also, oder?
Das ist natürlich.
Die haben es einfach schlau gespielt, also sich gesagt, gut, ihr seid ja die beiden großen Favoriten, Primoz Roglic und Remco Evenepoel, beziehungsweise du, Primoz Roglic, bist jetzt bei uns hier in der Gruppe und möchtest den da unbedingt abhängen. Wir bauen unser Rennen erstmal auf dir auf und überlassen dir die Verantwortung hier.
Ja, also jetzt im Nachhinein, ne, von heute, aus der Sicht von heute, beste Entscheidung ever. Oder was heißt beste Entscheidung ever? Aber alles richtig gemacht, ne? Also da kann man überhaupt nichts, überhaupt nichts gegen sagen. Weil am Ende des Tages war es ja so, dass Roglic die Arbeit geleistet hat, vielleicht die paar Körner mehr verbraucht hat im Gegensatz zu ihnen und sie da entspannt. Entspannt nicht, aber die sind mitgerollt und haben versucht, auch so viel Kraft wie möglich zu sparen, ne? Also sie nicht auszugeben, nicht all-in zu gehen oder zumindest weniger all-in, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Du weißt, was ich meine, glaube ich. Also das, ich fand halt auch einmal eine Situation, ich könnte das jetzt gar nicht an einem Kilometer festmachen, aber so in meiner Erinnerung, wo sie auf... Also ich hatte einmal das Gefühl, dass sie an irgendeiner Stelle, als sie dann einmal zu zweit beschleunigt haben, um zu Roglic wieder nach vorne zu fahren, das war wie so ein Schalter umkippen, als hätten sie vorher nur mit angezogener Handbremse gefahren. Also ich fand diese Beschleunigungsvermögen.
Ja, die haben sich von dem Berg halt sehr gut eingeteilt. Mhm. Also man hat ja gesehen, zum Beispiel, als dann Roglic losgefahren ist, oder der erste, der losgefahren ist, war sogar Lennart Kemmler. Und der ist dann im Prinzip an diesem Berg viel zu früh losgefahren und hinten raus wurde er durchgereicht.
Ja, der hat eine halbe Minute verloren auf Thomas und Tao Gegenhardt. Aber auch Almeida war jetzt auch nicht so, dass der jetzt da irgendwie dann noch mit über. Der war ja auf dem Niveau von Evenepoel irgendwie. Der ist auch in der Gruppe, glaube ich, für niemanden gekommen. Vlasov auch mit Kemmler hinten. Also, das war schon. Ich fand, in dem Moment waren die drei. Also, war auf jeden Fall für mich so meine Denke: alles klar, mit deiner Einschätzung, dass die zwei da mithalten können mit den dreien, lagst du jetzt richtig? Also, ich will mir jetzt gar nicht selber auf die Schulter klopfen, ne, aber. Da fühlte ich mich ein bisschen bestätigt und mit zu zweit hatten sie einfach dann an der Stelle oder zu der Zeit die deutlich besten Karten. Ne? Also jetzt so auf das Gesamtklassement bezogen, so nach dem Motto, ja, ab da hat Ineos zwei Eisen im Feuer im Gegensatz zu einem Jumbo und einem Phoenix Alpecin Eisen. Entschuldigung, Quatsch, Soudal Quickstep. Ich verwechsel jetzt Soudal Quickstep Eisen.
Entschuldigung. Ja, aber die Etappe hat doch, findest du nicht, sehr überzeugt. Also sie hat mehr dann gebracht, als man erwartet hat. Und auch der Etappensieger fand ich dann sehr interessant. Ist auch so ein, also ein bisschen so ein eigener Kopf, sage ich mal, Ben Healy, der bei den Klassikern schon sehr stark war. Also Amstel Gold Race war lange der Einzige, der irgendwie zumindest auf Tuchfühlung zu Tadej Pogacar war. Und dann bei Lüttich, Bastogne Lüttich auch Platz 4 mit 22 Jahren. Ja, und wieder irgendwie, ja, so ein Fahrer, den EF da entdeckt hat und der jetzt schon für Furore sorgt.
Ja, und der vielleicht auch richtig in dem Team am Jonathan Wouters aufgehoben ist. Und ne, ich fand dann auch immer, ne, also wenn am nächsten Tag, was die halt auch gut machen, finde ich zumindest, Cannondale, also ich weiß nicht, wie das, ich war aus anderen Gründen in den letzten Tagen öfter mal auf deren Seite, schon ein paar Stunden später, ne, Großbilder auf der Cannondale-Seite vorne mit dem Rad natürlich und alles Mögliche, mittlerweile auch angepasst, also ich will nicht zu viel vorher sagen, aber das hat sich auch schon wieder geändert an der Stelle. Ja, aber die machen das alles, also alles drumherum funktioniert, finde ich, bei Education First auch. Also das Gesamtpaket stimmt da sehr, sehr gut. Auch wenn das Gesamtpaket nicht, für mich noch nicht reicht, dann Fahrradsohlen. Aber irgendwie, man hat so das Gefühl, das ist eine runde Geschichte. Und ja, wenn sie jetzt keinen Fahrer haben, der dort für sie aufs Gesamtklassement fahren kann, weil ich gucke gerade mal, also.
Naja, sie haben Hugh Carsey noch, Rigoberto Urán mittlerweile mit Corona auch ausgeschieden.
Oh, ist das so? Das habe ich nicht mitgekriegt.
Heute? Ja, am Montag oder beziehungsweise am Sonntag war das meine.
Ah, okay.
Auf der anderen Seite für sie vielleicht noch interessant, weil da hatte ich mich dann am Sonntag auch gewundert, warum jetzt Ben Healy dann im Zeitfahren da Vollgas gibt, obwohl er A, das nicht seine Disziplin ist und B, Vortag die Etappe gewonnen hat und sich da eigentlich hätte ausruhen
können. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
Ja, sie fahren halt auf die Mannschaftswertung noch.
Ja, aber das ist ja, wenn du jetzt wenn sie jetzt ein paar Etappensiege holen und dann gucken, dass sie den zweiten und dritten auch gut platzieren, völlig, völlig probates Ziel, ne? Und Ineos wird ja die jetzt im Moment oder zu dem Zeitpunkt damals, ich habe jetzt noch die Mannschaftswertung von vergangenem Samstag, da war Ineos führend für Education First, ne? Das wird nicht deren Ziel sein, gehe ich mal von aus. Also denen reicht es, wenn sie zwei Leute mal sehr weit vorne platzieren, da kann der dritte ruhig runterfallen. Das, ja. Wo ist denn Team Movistar? Gucken wir mal.
Ja gut, die haben keine Leute für die Mannschaftswertung irgendwie dabei. Also ja. Wir haben Gaviria und versuchen es in den Sprints dann.
Ja. Diesmal abgeschenkt. Ja, aber wirklich, also da, wenn ich mir jetzt Freitag und Samstag, muss man vielleicht zusammen betrachten und dann hatte diese Etappe, dann hatten wir doch eine tolle Etappe am Wochenende, abgesehen natürlich von der Etappe, die sich noch daran anschloss, nämlich das Zeitfahren am Sonntag. Es war, also nach dem Auftaktzeitfahren, wo Evenepoel ja alles in Grund und Boden, sagen wir, wie es ist, gefahren hat, war eigentlich davon auszugehen oder konnte man jetzt noch so früh im Gesamt Giro. Also ne, ist nicht das letzte Zeitfahren am letzten Tag, weil da schon erschöpft sind und keiner mehr kann. Es sollte eigentlich noch in den großen Tanks noch genug drin sein, um ordentliches Zeitfahren zu fahren. Und dementsprechend, ich konnte es selber nicht schauen, guck auf das Ergebnis und dachte so, warte mal, ist das die Platzierung? Nee, das ist der Abstand. Also eine Sekunde für Gerard Thomas, 2 Sekunden für Tao Gegenhardt, 4 Sekunden für Küng. Kam überraschend.
Ja, also der Ausgang an sich nicht, wenn man nur die Platzierung.
Die Platzierung nicht, nee.
Vielleicht, okay, war Remco Evenepoel der große Favorit und man hätte erwartet, dass er auch dieses Zeitfahren gewinnen wird, aber mit einem größeren Vorsprung. Also, dass es am Ende dann um weniger als eine Sekunde geht, hätte man nicht gedacht. Und ja, man konnte da schon, also ich habe mich schon gefragt, woran lag das jetzt, weil an der ersten Zwischenzeit war deutlich vorne, ich meine sogar 14 Sekunden. Mhm. In diesem Mittelteil hat er viel Zeit verloren und am Ende dann, ja, hat das einigermaßen so, hat er sich wieder gefangen, hat das halten können. Aber wenn man sich das Siegerinterview von ihm nochmal anschaut, sieht man schon, wie arg er da gezeichnet ist. Also normalerweise Remco Evenepoel nach so einem Rennen oder nach so einem Zeitfahren sieht ja immer noch verhältnismäßig frisch aus. Mhm. Aber du hast so an seinen Gesichtszügen schon gesehen, wie fertig der einfach war. Also da ließ sich schon erahnen, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Also musste man gar nicht darüber spekulieren, ob er da schon irgendwie mit Covid unterwegs gewesen ist. Aber man hat schon gesehen, dass er nicht mehr in der Form, nicht in der Verfassung war an dem Tag, die er am Anfang des Giros hat. Mhm.
Also du sagst jetzt, ich habe das Siegerinterview nicht gesehen, aber das klingt, also desolate Verfassung, Wir erzählen jetzt keinem was Neues, dass dann an dem Sonntagabend noch die Meldung rausging, dass er Covid erkrankt ist oder einen positiven Covid-Test hat. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung in dem Fall. Da muss man jetzt wahrscheinlich, also wenn man da nicht eins und eins zusammenzählt und sagt, naja gut, da hat er schon was in den Knochen. Der Zusammenhang ist ja zu offensichtlich, will ich nicht sagen, aber zu, das bietet sich einfach an, ne, da zu dem Schluss zu kommen.
Du bist gerade ziemlich leise.
Oh, Entschuldigung, dann drehe ich mich hier ein bisschen lauter. So besser? Sorry. Der Zusammenhang ist also finde ich zumindest, ne, am Tag vorher schon schlechter gefahren. Gut, da könnte man jetzt noch denken, ja, das lag wahrscheinlich vielleicht möglicherweise gegebenenfalls an den Stürzen. Aber im Zusammenhang jetzt mit der Leistung beim Zeitfahren, denke ich, da war wahrscheinlich auch schon was in den Knochen. Und man muss ja sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben ja nicht mehr jetzt täglich getestet, sondern es war halt einfach im Zuge einer Routinekontrolle im Rahmen des, des Ruhetags. Ne? Und
ja, des Teams. Also das Team hat halt
und
getestet. Und auf der anderen Seite, du wirfst ja nicht einfach, also er hat dann ja auch wieder die Gesamtführung übernommen, du wirfst ja nicht das rosa Trikot einfach so weg. Also wenn du irgendwo eine Chance siehst, es gab auch das andere Beispiel, wenn Erik Biechström, ein Fahrer von Intermarché, der positiv getestet wurde, bei dem man dann aber zunächst gesagt hat, der bleibt jetzt im Rennen, weil der im Prinzip ja keine Symptome hat. Der ist dann aber irgendwann, also vor der heutigen Etappe in der Nacht, ist der symptomatisch geworden, wurde dann aus dem Rennen genommen. Aber beim Remco Evenepoel, gerade bei so einem Fahrer, der in der Gesamtwertung eine große Rolle spielt und der so viel Aufwand in die Vorbereitung gesteckt hat, wirfst du ja, sagst du ja nicht einfach, wenn der jetzt positiv ist, aber dem geht's gut, nimmst du den nicht einfach aus dem Rennen. Also dem muss es ja schon richtig schlecht gegangen sein. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ob zudem ja auch am nächsten Tag der Ruhetag kam, wo du dir als Außenstehender eigentlich sagst, gut, dann schau halt erstmal, wie übersteht er diesen Ruhetag, vielleicht geht's dem dann ja am Dienstag schon viel besser. Oder es geht ihm zumindest so gut, dass er die nächsten 2-3 Etappen, die ja jetzt auch nicht so super schwer sind, übersteht.
Ja, ich denke einfach, dass, man weiß es halt nicht, ne? War das die wievielte Infektion von ihm war es jetzt schon? Ne? Also, dass man jetzt davon ausgehen kann, also bei mir war es bei meiner ersten Infektion erstmal sehr, sehr klar, dass ich die nächsten Tage nichts Sportliches machen werde. Ich weiß jetzt nicht, die so viel unterwegs sind, es wird mit an sich in ganzer Wahrscheinlichkeit nicht seine erste Infektion sein. Wenn es jetzt seine vierte, fünfte vielleicht, ich übertreibe jetzt bewusst, gewesen wäre, ne, dann hätte man vielleicht noch eher die Karte so spielen können und sich sagen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne? Das ist immer das Ding, dass wir dann an der Stelle dann doch zu weit weg davon sind.
Auf der einen Seite ist man ja, also sind wir da zu wenig Experten, was so irgendwie Virusinfektionen und Zusammenhang mit Sport angeht, aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr, ich meine, bei der Vuelta war auch Juan Ayuso positiv getestet und ist damit durchgefahren. Also der war im Prinzip asymptomatisch und ist dann immerhin aufs Podium gefahren noch am Ende. Ich weiß nicht, wenn du halt, also im Verhältnis zum vor einem Jahr ist die Immunität wahrscheinlich nochmal eine stärkere gegen dieses Virus, weil du vielleicht schon eine Infektion gehabt hast oder viele eine Infektion gehabt haben und viele sind sowieso geimpft, was auch nochmal wahrscheinlich sehr viel bringt und deshalb ist es jetzt vielleicht ein bisschen milder, aber klar, eine Virusinfektion ist eine Virusinfektion und das in Kombination mit einer Grand Tour ist halt einfach nicht gut und von daher.
Du knackst gerade ein bisschen, ich weiß nicht genau, woran das liegt.
Besser?
Ja, es ist besser, ich weiß nicht warum. Ja, also du meinst vorschnell entschieden, dass man ihn da rausnimmt. Ja, vielleicht muss man auch an der Stelle einfach sagen, okay, vielleicht, so wie du beschreibst, wie er nach dem Zeitfahren aussah, war es vielleicht dann aber auch, wenn man jetzt nicht nur den Giro betrachtet, sondern die Gesundheit des Fahrers ein bisschen mehr im Auge hat, vielleicht dann aber auch die richtige Entscheidung. Also,
ne? Naja, generell muss man ja sagen, dass Corona jetzt bei dem Giro ein Riesenproblem ist. Wenn man mal sieht, dass da schon viele Fahrer ausgeschieden sind wegen Corona, auch ein Filippo Ganna beispielsweise, der ist da nicht mehr angetreten. Ich meine, es war an dem Samstag dann, also den Tag vor dem Zeitfahren, wo er ausgestiegen ist. Also da hat schon einige prominente Fahrer erwischt und ich weiß nicht, ob du die Geschichte gehört hast. Es gab mal nicht bei Cycling News ein Interview mit Geraint Thomas, der gesagt hat, dass ihm Primoz Roglic gesagt hat, er möchte bitte von ihm fernbleiben, er hat Corona. Und meinte das wohl irgendwie, meinte Geraint Thomas dann, das sei irgendwie ein Scherz gewesen, dachte er dann. Also,
das habe ich nicht gehört. Ernst
gesagt hat.
Ich wollte gerade nachgucken auf der, es gibt ja meistens bei Radsport News irgendwie die Übersicht der ausgeschriebenen Fahrer. Vlasov ist auch raus. Weiß nicht, ob du das schon
seit
mitbekommen
heute.
Hast.
Seit heute.
Ja, ach so, wusstest du schon. Ja, ja. Dir was Neues zu erzählen, ist einfach schlechterdings unmöglich.
Naja, da kommen wir später noch dazu. Also am Ruhetag, also es ist jeden Tag, um das ein bisschen zu schlussfolgern, jeden Tag vor dem Etappenstart so eine Lotterie, wer startet heute
überhaupt? Ja, ich sehe es auch gerade. Also ich hatte heute nicht die Möglichkeit zu gucken, deswegen sehe ich auch gerade, da sind ja heute ein Haufen Leute ausgestiegen. Stefan Küng, Remco Evenepoel, also zum 10. Etappe nicht angetreten. Stefan Küng, Remco Evenepoel, Rigoberto Urán, Pozzo Vivo, Matthias Schmidt, mein lieber Herr Gesangsverein.
Naja, also bei manchen Leuten hat es ja auch andere Gründe gehabt. Also Stefan Küng ist ausgestiegen nach dem Zeitfahren, klar, weil der
ja, geplante Ausstieg steht ja auch hinter. Ne? Also
genau, noch andere Ziele hat und für ihn fand ich es auch wieder schade. Also er ist oft in diesen großen Zeitfahren sehr, sehr nahe dran, sowas zu gewinnen, aber auch da fehlen halt wieder so mickrige vier Sekunden. Man muss ja sagen, dieses Zeitfahren am Sonntag war auch ein bisschen so eine Lotterie vom Wetter her, weil es gab zwischendurch mal also am Anfang war es sehr schlecht, dann gab es mal zwischendurch so einen Zeitkorridor, wo die Bedingungen ein bisschen besser war, die Strecke abgetrocknet ist, dann wurde sie wieder nass und das war schon. Also teilweise hättest du dir gedacht, auf der Strecke kannst du auch einen Freischwimmer machen, wie das da geregnet hat. Also ich war sehr froh, dass es da nicht irgendwelche schweren Stürze noch gab.
Ja, also 4 Sekunden jetzt auf der Distanz bei den Wetterkapriolen ist natürlich nichts, ne? Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass er irgendwann mal seinen Pech aufgebraucht hat und dann so ein Ding abschießen wird. Also bin ich sogar felsenfest davon überzeugt, weil die Beine und alles, was dazu gehört, hat er mit 29, hat er jetzt auch noch 2, 3 gute Jahre. Also ich gehe da ganz stark davon aus, dass er irgendeinen Zeitfahren mal abschießen wird bei einer Grand Tour. Überhaupt keine, also wenn du darauf wetten könntest irgendwo, da würde ich schon 10er mal draufsetzen. ganz sicher. Ja, also ein ereignisreiches.
Ja, aber ich habe selten auch so ein Zeitfahren bei einer Grand Tour gesehen, das so knappe Abstände nur hat von der Länge. Also es waren ja immerhin 35 Kilometer und die Top 16 innerhalb von einer Minute.
Also ich dachte am Anfang wirklich, als ich das Ergebnis gesehen habe, das wären die Platzierungen. die Abstände, ne? Ich habe nochmal kurz drauf geguckt auf dem Mobiltelefon, ne? Kleine Schrift. Ich so, das sind ja, ach nee, das sind die Sekunden, ach Quatsch. Also ich wollte es gar nicht glauben. Und da ich ja von dir wusste, dass auch die Zeitnahme mal wieder ein bisschen ein Lotteriespiel war, beziehungsweise sich nicht so gestaltete, dass alles ganz einfach offensichtlich war.
Da war es dann mitunter so, dass dann also im Live-Tracking irgendwie Zeiten angezeigt wurden, die im Fernsehen plötzlich ganz anders waren oder aber Zeiten von Fahrern nicht erfasst wurden, beziehungsweise der Fahrer fuhr durchs Bild und du hast dich gefragt, ja, wo ist denn jetzt seine Zeit? Und dann war der aus dem Bild und war die Zeit auch nicht da. Das ist natürlich beim Zeitfahren schlecht dann. Kannst du im Prinzip nur mit der Hand mitstoppen.
Hast du das gemacht?
Nein.
Okay, dann bin ich ja noch beruhigt. Aus der Warte sehr, sehr schönes Zeitfahren, aber alles, was danach kam. Aber ich bin jetzt wirklich, ich hatte das nicht mitbekommen, dass so viele Fahrer jetzt schon raus sind. Also wie viele Leute sind gest- gestartet? Also wie viele Teams?
Ich meine 176 Fahrer, also 22 A8.
22 A8. Ich wecke mal kurz meine Tochter, dass sie mir eben sprechen. 220 minus 440 macht 176, ja. Ja, stimmt. Ja, und es sind noch 150 im Rennen, ne? Also da sind schon 26 ausgestiegen.
26 raus, ja. Also bei Pro Cycling Stats gibt es diese Übersicht auch, Dropouts.
Ah, okay.
Und man hat sich erst noch gewundert, also auf der erste Fahrer ist erst auf der vierten Etappe ausgeschieden. Ja, aber man muss so sagen, so jetzt nach dem Ruhetag sind sie gefallen wie die Fliegen. Heute ist Dienstag, dann der 16.05., beziehungsweise zur Etappe 10 dann nicht mehr angetreten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Fahrer, die entweder nicht mehr angetreten sind zur 10. Etappe oder aber ja die 10. Etappe nicht beendet haben. Das, wenn wir dann vielleicht zur... Also.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal eine Etappe gab, wo so viele auf einen Schlag waren. Also außer jetzt bei irgendeinem Massensturz. Also ne, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeiner hat sich gewickelt und da waren dann 10 Fahrer da irgendwie. Aber das finde ich schon wirklich erschreckend, möchte ich was sagen.
Ja, wenn wir jetzt mal vielleicht zu der Etappe kommen, beziehungsweise um das Zeitfahren abzuschließen, hinterher war der Stand in der Gesamtwertung
dann,
dass zunächst Remco Evenepoel das rosa Trikot wieder zurückholte von Andreas Legnesund vor Geraint Thomas 45 Sekunden, Primoz Roglic 47, Tao Geoghegan-Hart 50 Sekunden, Almeida 1:07, dann Legnesund mit dem gleichen Rückstand, aber dann ist ja Remco Evenepoel an dem Abend noch aus dem Giro ausgestiegen und Geraint Thomas übernahm somit das rosa Trikot.
Am Ruhetag sozusagen, ne?
Ja, also er hätte, wenn er wollte, hätte damit wahrscheinlich schon im Bett schlafen können.
Oder am Montag nur eine Runde drehen.
Oder das auch, ja. Und ja, er hatte dann aber nur 2 Sekunden, beziehungsweise die 2 Sekunden bestehen jetzt immer noch vor Primoz Roglic, also sehr, sehr eng in der Gesamtwertung. Und ich war auch wieder von den beiden Ineos-Fahrern in dem Zeitfahren positiv überrascht. Platz 2 und 3, gerade Tao Geoghegan-Hart war jetzt für mich nicht, wie ich es in der letzten Sendung schon gesagt habe, nicht bekannt als Top-Zeitfahrer. Und gut, in der Gesamtwertung liegt da 5 Sekunden hinter Geraint Thomas. Aber wenn man mal überlegt, wo hat er diese Zeit verloren? Im Zeitfahren war eine Sekunde langsamer im zweiten. Im ersten war er schneller. Er hat diese Zeit auf der zweiten Etappe verloren. Wenn du dich dran erinnerst, das war eine flache Etappe, ein Sprint, wo es kurz vor der 3-Kilometer-Marke
diese Sturzgeschichte, ja.
Ja, und da hat er, meine ich, 19 Sekunden, glaube ich, verloren.
Aber ich sag mal so, also um die 5 Sekunden, wenn ich jetzt Tao Geoghegan-Hart wäre, um die 5 Sekunden würde ich mir an der Stelle jetzt keine Sorgen machen.
Nee, aber ist ja perspektivisch mal ganz spannend, wenn man sich das Team Ineos Grenadiers als solches mal anguckt und dann überlegt, wer ist jetzt von den beiden der stärkere Fahrer und die Rundfahrt so ein bisschen bis nach 10 Etappen jetzt Revue passieren lässt, dann kommt man zu dem Schluss, dass bislang ja Tao Geoghegan-Hart im Prinzip etwas die Nase vorne hat.
Würde ich sofort unterschreiben und ich glaube auch, dass er intern so dass er intern jetzt, also eigentlich muss die Erwartung, also ich glaube, Geraint Thomas ist so der Kapitän de la Route vielleicht so ein bisschen und derjenige, der dem es alle auch gönnen würden. Oder ich kenne jetzt niemanden, der es ihm nicht gönnen würde. Aber man erwartet doch eigentlich nicht, also ich erwarte nicht, dass Geraint Thomas, ich würde mich für ihn wahnsinnig freuen, aber ich erwarte nicht, dass er gewinnen wird, sondern Tao Geoghegan-Hart das Ding abschießen wird. Thomas kann jetzt einfach sich, also sie können sich eigentlich beide hinten draufsetzen und können das ganz entspannt angehen. Ich glaube, ich bin gespannt, unabhängig davon jetzt, wer von den beiden an dem Tag vorne liegen wird. Ich könnte jetzt noch nicht entscheiden, auf wen ich wetten würde, für das letzte Zeitfahren zum Beispiel, ne? Was ja auch nochmal eine ganz spezielle Geschichte ist. hätte ich jetzt von den beiden keinen Favorit, aber das müssen sie auch, also sie können es ja auch bis zu diesem letzten Zeitfahren, können sie es offen halten. Es ist ja nur gut, wenn einer von den beiden mal einen schlechten Tag hat und eine Minute kassiert, hey, egal, da ist ja noch der zweite da, also in der deutschen...
Naja, nicht nur der zweite, wenn man mal das Gesamtklassement anguckt, dann ja. Haben die, meine ich, 1, 2, 3, 4, 5 Fahrer.
Die Hälfte von den
Top 15 und alle in einem Bereich, wo du sagen würdest, 2 Minuten 36 hat der, sag ich mal in Anführungszeichen, schlecht platzierteste Laurens de Plus.
Du kannst ja sagen, sogar Top 11. Ne? Also
ja.
Da muss nur einer von den vorne, warte mal, war da nicht noch einer? Einer ist doch bestimmt heute noch rausgeflogen von denen. einer von den Drittmonaten. Dann sind 5 von den Top 10 Ineos. Also unfassbares Team. Ja, aber wenn man jetzt nur die beiden wirklichen beinharten Favoriten nehmen würde, ne, also oder designierten Kapitäne, hat einer einen schlechten Tag, dann macht das keinen Unterschied. Da ist immer noch der zweite. Und ja, selbst wenn jetzt ein Tao Gegenhardt mal einen schlechten Tag hat, eine Minute kassiert, dann ist es immer noch derjenige, den du nicht wegfahren lassen kannst, wo Roglic, Almeida und Sivakov. Nee, Sivakov nicht, der muss gar nichts machen. Aber ein Kemner, wir können ja mittlerweile schon den Kemner, der sich auf Platz 7 nach vorne gefahren hat, dazu zählen, wo die hinterherfahren müssen. Da kannst, du kannst ja auch einen Sivakov nicht fahren lassen mit seinen 2 Minuten 15.
Nee. Ja, das ist schon sehr interessant, beziehungsweise deren Strategie war ja darauf ausgelegt und auch genau richtig, mit möglichst vielen Leuten noch in diese dritte Woche reinzugehen und dann vereinzelt so Fahrer halt wie Pavel Sivakov oder wie ein Laurens de Plus in die Gruppen zu schicken und somit ja die Mannschaft Soudal Quickstep frühzeitig zum Arbeiten zu zwingen, dass halt irgendwann Remco Evenepoel selbst fahren muss. Mhm. Aber dadurch, dass der jetzt ausgeschieden ist, erübrigt sich das so ein bisschen und ja, die sind jetzt in einer anderen Situation, als sie sich das eigentlich vorgestellt hätten und müssen sich jetzt überlegen, wie
noch komfortableren Situation.
Wie stellen sie das am geschicktesten an? Auf der anderen Seite, du hast nur 2 Sekunden Vorsprung auf Primoz Roglic und den musst du ja irgendwie nochmal abhängen.
Naja, den musst du nochmal abhängen. Im Moment ist es nicht so, dass du Primoz Roglic abhängen musst. Im Moment liegt der Ball im Feld Roglic.
Nicht unbedingt. Also ich würde schon sagen, wenn es eine schwere Etappe gibt und eine Gruppe ankommt, holt sich Primoz Roglic immer die maximale Bonifikation, weil er im Sprint der schnellste ist. Hm. Also er ist schneller als die beiden Fahrer von Ineos, also die beiden Kapitäne. Und von daher hat er das schnell wieder aufgeholt. Also
ah, okay. Ja,
so du kannst dir halt nicht sicher sein mit 2 Sekunden Vorsprung.
Nee, kannst du nicht. Aber bis dato hat jetzt Roglic, finde ich, auch noch nicht so bewiesen. Also ich fand ihn an der einen Etappe, wo er weggefahren ist. Und eigentlich die paar Sekunden rausgefahren hat. Ne? Ich fand ihn aber auch nicht so, ich fand, man hat ihn schon überzeugender gesehen, um es so rum zu sagen. Weil ich kann das schwer in Worte fassen. Also ich glaube, dass, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich meine auch diesen Gang, ne, den du erwähnt hast, ne? Also wo er früher ein bisschen flüssiger getreten ist, ein bisschen, ich meine mich erinnern zu können, an dem Tag war das auch, dass ich noch gedacht habe, stimmt, das hat der Thomas beim letzten Mal gesagt, die Spritzigkeit fehlt da so ein bisschen oder ich weiß nicht genau, woran ich das festmachen kann oder wie ich das greifen soll, aber ich sehe ihn da auch noch nicht. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Roglic nicht den Giro gewinnt. Da kann er sich auf den Kopf stellen und seinen Helm wieder verkehrt rum anziehen, das wird alles nichts bringen und du hast es ja gesagt, ne? Top 11 sind 5 Ineos-Fahrer. Die wirken jetzt auch nicht so, als wüssten die nicht, was sie tun würden und als wären die ein bisschen schwach drauf auf der Brust. Also also anstelle von irgendwelchen Jumbo sportlichen Leitern würde ich jeden Abend kopfschütteln unten in der Bar im Hotel sitzen und mir denken, mein Gott, wie sollen wir das machen? Also
ja, andererseits ist es ja auch so, vorher haben alle auf Soudal Quickstep geschaut und jetzt muss Ineos die komplette Verantwortung übernehmen und du hast jetzt halt dieses Trikot, was du in dieser zweiten Woche jetzt auch schwierig irgendwie wieder los wirst, weil wenn du guckst in der Gesamtwertung.
Nehmen sich das gegenseitig aus Versehen ab.
Ja, wem könnte ich das geben? Also so ein Leknessund, der ist zwar nur 35 Sekunden zurück, aber dem möchte ich auch keine 6 Minuten Vorsprung geben irgendwie. Mhm. Und alle Fahrer ab Platz, sagen wir mal 16, 17, die dann ja, aber auch schon 8 Minuten zurück sind. Und ich glaube nicht, dass eine Fluchtgruppe mal mit 8 Minuten Vorsprung ankommt. Von daher werden sie es verteidigen müssen.
Oder sie geben es Roglic.
Oder sie geben es Primoz Roglic, ja, aber dann gibst du 2 Sekunden wieder weg, also.
Ja, du lässt ihn einfach, aber guck doch mal, wenn jetzt, vielleicht sollen wir das, also sind wir jetzt mit Etappe 10 schon durch eigentlich? Nee, ne?
Nein.
Wir springen gerade sehr, also vielleicht sollten wir Etappe 10 mal kurz zwischenmachen, um dann jetzt in die Perspektive zu gehen. Ich glaube, das würde mehr Sinn machen, weil ich habe gerade einen exzellenten Plan, den ich, muss ich auch noch zwischendurch, schreibe ich dir jetzt Christian Knees per iMessage, wie ich mir vorstelle, wie die das machen können, dann ist es überhaupt kein Problem. Also ich kann dir gleich den Masterplan nennen.
Ja, um zur Etappe 10 zu kommen vom heutigen Dienstag, also generell mal gesagt, gab es da ja vor der Etappe schon die schlimmsten Befürchtungen, also weil die war topografisch so aufgebaut, man fährt am Start bei so 300 Metern los und dann bis Kilometer, ja was war das, 90 fährt man auf 1500 Meter Höhe sogar hoch, also da auf so eine Bergspitze drauf und ja, da waren Temperaturen um den Gefrierpunkt fast mit ja, ziemlich heftigem Regen vorausgesagt. Und so kam es dann auch und man ja, hatte schon irgendwie überlegt, verkürzen wir die Etappe, fahren wir überhaupt und wie können das überhaupt die Fahrer überstehen? Und ja, der erste Teil der Etappe war auch sehr heftig, muss man sagen. Also muss man sich so vorstellen, da sind dann teilweise Fahrer angehalten am Straßenrand, um die Regenklamotten zu wechseln und mussten sich dann von Zuschauern helfen lassen, um die Jacken auszuziehen. Du bist gerade sehr leise.
Ja, ich habe ein bisschen Hüsterchen, deswegen musste ich mich zwischendurch mal kurz stumm machen. Ich habe jetzt sehr lauter. Okay, das hatte ich jetzt nicht. Ich hatte zwischendurch mitbekommen, dass das Wetter
ja, das war,
ausbaufähig war gut ist.
Waren schon sehr krasse Bilder. Also ich kann mich da an Fernando Gaviria beispielsweise erinnern, wo dann auch der sportliche Leiter ihn da einmal komplett umgekleidet hat vor laufender Fernsehkamera. Und weil der halt einfach nicht mehr greifen konnte, also die Finger waren halt mitunter komplett taub bei den Fahrern, weil das dann zu kalt war. Und das andere war, wie wir schon gesagt haben, viele Fahrer sind nicht mehr angetreten, also einige aufgrund von Corona, andere aufgrund anderer Beschwerden, also es gab dann zwischenzeitlich, also war ganz interessant am Fernsehen und hatten sie dann Jens Vogt als Motorradreporter und der fuhr dann irgendwie mit seinem Motorrad hinter dem Feld her, was man dann im Fernsehen nicht gesehen hat, meinte dann irgendwie die Hälfte der Mannschaft unter Marché fährt gerade schon am Ende des Feldes, weil denen geht es irgendwie allen ganz schlecht und wenn sie überhaupt durchkommen. Ja, und dann war es halt so, dass beispielsweise Alexander Vlasov schon sehr früh, weil es halt die ganze Zeit auch so leicht bergauf ging, hinten aus dem Feld rausgefahren ist. Da hat auch gar keiner von Bora Hansgrohe irgendwie gewartet, weil die wussten, der ist krank und wenn es gut läuft, schleppt er sich jetzt halt die Etappe noch durch. War dann aber nicht so, hat dann aufgegeben zwischendurch. Also wieder einer aus den Top 10 raus. Und von den anderen Fahrern, die dann später im Laufe der Etappe noch ausgestiegen sind, ja, waren halt auch einige, meine ich, sturzbedingt. Also es gab einige Stürze dann auf der Etappe.
Ja, du hattest gerade mir den einen Sturz geschickt. Was heißt Sturz? Also ja, doch Sturz, aber irgendwie auch nicht Sturz. Also
Das war mit dem Arkea-Fahrer und Betiol, ja.
Ja.
Also wo erst gab es einen Sturz und dann ist, meine ich, ein Mechaniker von Greco auf die Straße gerannt einfach, wollte seinem Fahrer helfen, rennt zurück zu seinem Auto und in dem Moment fährt halt Betiol voll in ihn rein, weil er einfach mitten auf der Straße rumsteht.
Und das Tempo war beträchtlich. Also, ich hätte jetzt spontan gesagt, dass der mindestens um die 40, 50 km/h noch mehr hatte. Also, und
ja, und es sah ja im ersten Moment so aus, als würde er ihm da jetzt irgendwie eine tacheln.
Ja. Hätte ich auch Verständnis für gehabt, im Eifer des Gefechts. Ich hätte, glaube ich, eher an seiner Stelle mal kurz von Kotflügel getreten, von der Karre. So nach dem Motto, keine Gewalt gegen Menschen, aber das Auto mal treten, ja. Hätte der Mechaniker sich aber auch, glaube ich, nicht beschweren können, wenn er da eine kleine Backpfeife für bekommen hätte, was er da veranstaltet hat.
Naja, vor allem, es war ja so, also wenn du dir das Profil anguckst, von diesem Zweitkategorie-Berg runter, da ging es ja so 30 Kilometer eine Abfahrt runter. Also die sind halt über den Apennin, dann zur Küste runtergefahren, später dann durch in der Nähe von Lucca da unterwegs gewesen. Und das Kuriose war ja auch, oben auf diesem Berg waren irgendwie 2-3 Grad nur und Regen. Und unten im Ziel 20 Grad fast. Also da waren eine ganz andere klimatische Bedingungen, was das anging. Also zumindest da wurde es dann besser.
Ja, das ist aber dieses Berühmte, dass man durch verschiedene Klimazonen schon fast fährt, ne? Also das.
Ja. Und das kannte man sich da auch so vorstellen. Diese Abfahrt von diesem Berg runter war klitschnass und da lag teilweise so, ja, also nicht Laub, sondern einfach so Grünzeug mitunter auch auf der Straße und war sehr, sehr rutschig. Und da war es dann so, dass die Mannschaft Bahrain Victorious, die haben, wollten das so ein bisschen ausnutzen, glaube ich. Die sind da einfach voll runtergebrettert und waren dann mit 3 Fahrern 2 Minuten vor dem Hauptfeld sozusagen raus, weil da keiner irgendwie sich auf dieser regennassen Straße da hinterher getraut hat. Klar, aber wo wollten die dann hin? Die Distanz zum Ziel war einfach noch viel zu weit. Wurden dann wieder eingeholt.
Hatten wir nicht diese Abfahrt schon im Vorfeld auch gesagt, wurde, dass da fährst du diese 40 du Minuten. Gesagt sogar, ja. Langsam habe ich ein bisschen Angst vor mir, was ich hier für Sachen vorhersage. Diese 40 Minuten Abfahrt, das wird kein Spaß. Und dann war es ja anscheinend auch so.
Ja, und es war die Rennsituation so, also am Anfang gab es einen ziemlich großen Kampf um die Spitzengruppe, waren dann 2 Fahrer weggefahren, Derek Guy und Demarki, und dann kam dann später noch Magnus Cort Nielsen dazu und Davide Baiz, der Führende der Bergwertung, der fiel dann in der Abfahrt zurück, dann waren es nur noch 3 an der Spitze und diese Dreiergruppe, ja, die waren dann auf diesem Flachstück hinten raus an der Küste, hatten die, ja, 2 Minuten Vorsprung, 2,5 Minuten, dann haben es dann hinten, haben sie sich wieder gesammelt, da waren dann tatsächlich einige Sprinter, was mich sehr überrascht hat, auch Mark Cavendish noch dabei in dieser.
Ja, das hatte ich auch, ich hatte in der Kurzzusammenfassung das auch gesehen, da dachte ich, wie ist der denn da hingekommen? Also,
ja, also entweder ist der da wahnsinnig halsbrecherisch diese Abfahrt runtergefahren oder hatte wirklich das Bergbein seines Lebens.
Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Also es hätte mich nicht gewundert, wenn er nach dem Ruhetag irgendwie nicht mehr da gewesen wäre.
Naja, aber er scheint sich ja ganz gut erholt zu haben von seinen Stürzen und das Wetter sollte ihm ja nicht so zusetzen, weil er ja auch oft auf der Isle of Man da im Regen trainiert.
Ja, aber seien wir mal ehrlich, also sein großes Ziel kann ja nur die Tour sein und deswegen hätte ich jetzt gedacht, also hätte ich nicht geglaubt, dass der, oder glaube ich immer noch nicht, dass er den Giro durchfahren wird und dann wäre das jetzt, der Ruhetag wäre ja so ein Standardtag zum Aussteigen gewesen. Aber vielleicht nimmt er noch eine gute Trainingswoche mit.
Erstaunlich war dann schon, dass einige Astana-Fahrer dann noch dabei waren. Also diese Gruppe mit den Favoriten waren, meine ich, so 40 oder 50 Fahrer maximal. Doch noch einige Sprinter dabei und die haben dann versucht, diese 3 Ausreißer noch zurückzuholen. Waren bis auf 40 Sekunden wieder dran, aber ja, dann war es halt 5 Kilometer vom Ziel einfach so, dass alle Helfer aufgebraucht waren. Und ja, das war so ein bisschen das Glück dieser 3 Ausreißer, dass hinten keiner mehr nachfüllen konnte. Die Klassementfahrer logischerweise hatten da kein Interesse. Und ja, war es im Prinzip schon vorprogrammiert, dass dann Magnus Cort Nielsen die Etappe gewinnt, war der Schnellste aus der Gruppe raus. Ja, und im Hauptfeld waren halt alle sehr, sehr froh, dass dieser Tag endlich vorbei war.
Ja, und wie ich gerade eben sagte, ne, schon angedeutet habe, auch da wieder, ne, wenn du auf die Cannondale-Seite jetzt gehst, da hast du dann auch schon wieder Fotos von ihm hier, unser Sieg heute und so weiter. Also die machen da schon vieles richtig, in dem, wie sie das auch aufbereiten oder ja, das nutzen, einfach marketingtechnisch. Gesamtübersicht, also Gesamtplatzierungen hat sich dann an dem Tag zumindest im Gesamtklassement jetzt
nicht viel getan. Einer ist aus den Top 10 rausgeflogen, nämlich Jay Vine, ja, der ist auf Rang 20 zurückgefallen in der Gesamtwertung, weil der war erst in dieser Abfahrt ist der gestürzt und dann hat UAE noch versucht, mit dieser zweiten Gruppe wieder zurückzukommen zu der ersten Gruppe, haben es dann aber irgendwann aufgegeben und ja klar, mit 12 Minuten 52 Rückstand jetzt ist der im Prinzip für die Gesamtwertung raus. Also diese Doppelspitze kann der UAE mit Almeida und Wein jetzt abhaken. Auf der anderen Seite vielleicht eine Option für ihn, jetzt dann auf Etappen zu gehen oder ja, vielleicht einfach mal über so eine Gruppe versuchen, wieder in die Gesamtwertung reinzukommen.
Mhm. Abstand vielleicht noch, ist natürlich ein paar geblieben einfach, ne? Also, wobei ich sehe gerade, Roglic hat er sich 2 Sekunden irgendwo geholt. Kann das sein, dass eine Zeitbonifikation bekommen hat an irgendeiner Stelle? Würde mich jetzt wundern, aber zumindest sehe ich das.
Wieso?
Ja, weiß ich nicht. Ich sehe, der Abstand war der vorher auch 2 Sekunden? Nee, ja. Ich bin doch in der falschen Etappe. Sorry, mein Fehler.
Nee, waren auch 2 Sekunden. Wer noch? Also Andreas Legnesund hat da ein bisschen Zeit verloren auf der Etappe jetzt. War vorher zeitgleich mit Almeida und ich weiß nicht genau, warum er dann am Ende irgendwie, was waren das, 13 Sekunden hinter dieser Favoritengruppe reinkam. War ein bisschen merkwürdig. Also ich habe es nicht ganz genau mitbekommen, warum er da jetzt zurückgefallen war noch.
Aber kurios, guck mal, wenn du bei Pro Cycling Stats in das Ergebnis der 10. Etappe gehst, ne? Dann siehst du hinter Roglic dieses 2-Sekunden-Ding. Und da wüsste ich jetzt nicht. Ach, der hat insgesamt 2 Sekunden Bonifikation bekommen, kann das sein?
Ja.
Ah, genau. Jetzt verstehe ich auch, ich Idiot. Ich dachte, das wäre jetzt von der Etappe, aber im Gesamten, alles klar. Ja, das sind auch die 2 Sekunden, die du eben angesprochen hast dann. Ich dachte, der hätte sich heute nochmal 2 Sekunden geholt. Ja, 2 Sekunden Roglic, Tau gegen Hart Almeida. Also so langsam rüttelt sich das da vorne so ein, wo es hin, also Leknesund, vielleicht am Ende, weiß ich nicht, ob der da oben noch auf dem 5. Rang sein wird. Lennart Kemner finde ich sehr erfreulich, dass der da mittlerweile auf 7 hochgekommen ist. Was traust du ihm am Ende zu? Also wo siehst du ihn jetzt? Also
Top 10 war ja mal so bei dem ersten Grand Tour Klassement-Versuch angepeilt. Da ist er voll auf Kurs.
Ja.
Also das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt und von Tag zu Tag einfach guckt. Also wenn er den Platz halten könnte, das wäre schon sehr stark. Auf der anderen Seite, klar, das Team Bora Hansgrohe als Titelverteidiger angetreten. Und jetzt natürlich war Vlasov der Mann für die Gesamtwertung, der auch sehr gut lag. Und wenn der jetzt natürlich raus ist, ja, haben sie nur noch einen Fahrer für die Gesamtwertung, Lennart Kemner, den sie da beschützen werden. Und auf der anderen Seite ist das Team halt auch nicht so aufgestellt, dass du da jetzt irgendwie großartig umdisponieren könntest und in Richtung Etappensiege großartig angreifen kannst. Also ich denke schon, sie bleiben da jetzt bei der Strategie, sind natürlich jetzt ein bisschen ausrechenbarer, aber für Kemner geht es einfach darum, so weit wie er kommt, immer irgendwie mitzufahren und ja,
ich glaube,
das ist eine Wundertüte, wie es ihm in der 3. Woche irgendwie ergehen wird.
Ich glaube es auch, dass die, also wenn ich da was zu sagen hätte, was ich zum Glück nicht habe, würde ich auch davon ausgehen, dass sie jetzt so eine Top-5-Platzierung vielleicht von ihm anstreben, dass das jetzt so ein Ding wäre, wo sie sagen, okay, mit einer Top 5 von ihm können wir gut leben. Und das halte ich jetzt, also du hast das Wichtigste gesagt, ne? Wenn er gesund bleibt, klar, das ist jetzt, oder muss man als Grundvoraussetzung für alle Prognosen ausgeben und für jeden Fahrer, also eigentlich ja überall immer sagen, ja, wenn er gesund bleibt, dann das ist jetzt eine Voraussetzung. Aber ich, so was ich jetzt von ihm gesehen habe, alles seine Auftritte, seine Ergebnisse und, würde ich jetzt sagen, Top 10 auf jeden Fall. Vielleicht sogar mit ein bisschen Glück ein bisschen mehr und kann sich da in den Top 5 etablieren.
Man hatte jetzt halt noch keine richtige Referenz, weil es noch so keine richtige Hochgebirgsetappe in dem Sinne gab. Klar gab es diese Ankunft Gran Sasso, aber da sind alle mehr oder weniger zusammengefahren. Also der erste richtige Prüfstein wird ja am Freitag dann die Etappe sein.
Absolut, natürlich. Also noch keiner von denen vorne wurde jetzt über einen länger oder war gezwungen, für einen längeren Zeitraum in einen unbequemen Bereich zu gehen. Und das wird, da bin ich völlig bei dir auch nochmal dann richtig interessant. Da wird es dann noch richtig spannend, wie es da geht. Und das kann, finde ich, dieses Pendel kann dann auch in beide Richtungen ausschlagen. Kann auch sein, dass wir auf einmal sehen, dass Kemner noch besser in Form ist, die anderen vielleicht schon abbauen. Ich glaube es jetzt bei den Fahrern von Ineos nicht unbedingt, dass es da bergab gehen wird mit denen, aber so der ein oder andere, der da oben noch mitfährt in den Top Ten, kann ich durchaus mir vorstellen. Und wie du es eben gesagt hast, ne, Hauptsache er muss gesund bleiben, das ist jetzt so das Entscheidende. Weil auch das kann natürlich...
Naja, zumal die Mannschaft auch schon zwei krankheitsbedingte Ausfälle hätte. Also Giovanni Aliotti wurde auch positiv auf Corona getestet und Blasov jetzt auch krankheitsbedingt raus. Also da weiß man jetzt nicht, also habe ich nicht mitbekommen, was er genau hat. Aber wie gesagt, irgendwas grassiert er ja auch im Fahrerfeld.
Ja, also davon, Entschuldigung, ich muss ja gerade die Tür aufmachen, die Katze dreht durch. ja, also ich glaube, das wird fast mindestens genauso entscheidend jetzt sein, wie die Fahrer in Form sind, als dass sie gesund bleiben, weil, wie du sagst, ne, es grassiert da irgendwas im Feld, ja. Da sind mehr als ein, zwei Fahrer erkrankt und auch teamübergreifend, also in vielen Teams, nicht, dass sich jetzt das auf irgendein Team so runterbrechen lässt. Und zwei Teammitglieder schon erkrankt, also ich weiß nicht, als bei mir zu Hause, als ich krank war, war meine Familie vorher auch krank, also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das dann in so einem Team dann von A nach B gegeben wird und wer weiß, mit wem er auf dem Zimmer ist und so weiter und so fort.
Ja, es hängt halt davon ab, ne, also so ein bisschen. Ja, vielleicht ich weiß es ja nicht, also vielleicht haben auch alle Einzelzimmer.
Naja, wenn das eine Team sich noch nicht mal leisten kann, vernünftige Zeitfahrräder zu haben.
Ja,
aber ist die Frage, willst du ein Zeitfahrrad mit Scheibenbremse oder ein Einzelzimmer? Haben alle gesagt, lass das Fahrrad da, nimm ein Einzelzimmer.
Sollen wir dann vielleicht mal auf die nächsten Etappen noch blicken?
Absolut und gerne. Ich mache es mir hier gerade auf. Etappe Nummer 11 fängt an in 13 Stunden übrigens schon. Camaiore nach Tortona. Ich glaube, wir hatten in der Vorschau gesagt, dass der Anfang der zweiten Woche jetzt, also wenn man sich mal ein bisschen wieder zwischendurch um die Familie kümmern muss, bevor man Ärger kriegt, dass man so viel Giro guckt, wäre der Anfang der zweiten Woche eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das zu machen. Und da bleibe ich bei. Auch wenn mich heute der Sieg des Cannondale-Fahrers gefreut hat. Morgen wird es, ich weiß nicht, ob es morgen schon wieder eine Ausreißergruppe gibt. Also eine Ausreißergruppe wird es geben, da lege ich meine Hand ins Feuer. Aber ob es morgen wieder Ausreißer schaffen, ich finde, dafür ist es so ab Kilometer 143, ne, da sind ja dann noch rund 70 Kilometer ins Ziel mit einer kleinen Viererkategorie Bergwertung zwischendurch. Ich glaube aber, das wird morgen definitiv eine Sprintankunft.
Ja, glaube ich auch eher. Also würde mich da so ein bisschen auch dir anschließen und sagen, die Sprinter haben da eine ganz gute Chance, vor allem wenn man auch betrachtet, dass da jetzt noch einige richtig gute Sprinter auch im Rennen sind, dann ja, würde ich sagen, auch Sprint.
Ja, da muss man sich nichts, da brauchen wir uns nichts vormachen, das wird eine Sprintankunft. Etappe Nummer 12 ist dann die Etappe von, schön kurze Namen, Bra nach Rivoli, die kann ich auch aussprechen. Interessant, Zweierkategorie Berg, so wie viel Kilometer sind es? So knapp 25 Kilometer, 26 vom Ziel.
Ist mit Sicherheit meiner Meinung nach eine Etappe für Ausreißer, weil da wird niemand auf der Distanz irgendwie das Feld zusammenhalten, um an diesem Zweierberg was zu probieren, zumal der Tag danach richtig schwer ist. Da wird keiner der Klassementfahrer irgendwas machen. Und ja, für die Sprinter ist es zu schwer.
Ja. Freitag, der erste große, oder einer der ersten großen Tage dann, die kommen, ist die Etappe von Borgo Franco de Vera nach Grans Montana, das Skigebiet, und die 5100 Kilometer verteilt auf 200 Kilometer oder 199 Kilometer, um ganz genau zu sein.
Naja, wobei man ja da die Etappe schon modifizieren musste. Also eigentlich wäre der große St. Bernhard, ich meine mit 2400 irgendwas Metern, die Cima Coppi gewesen. Aufgrund von Schneefällen und Lawinengefahr fährt man jetzt aber nicht über diese 2400 Meter, sondern ca. 600 Meter weiter unten durch einen Tunnel durch. Also.
Aber warte mal, stopp, wenn ich dich da unterbreche. Ungern. Ist denn auf der Giro-Seite das schon das aktuelle Profil?
Das sollte sein, also.
Okay, aber dann ist es ja trotzdem immer noch, ich schicke dir das mal eben rüber, den Link, dass du, weil das sind ja trotzdem immer noch 5100 Höhenmeter. Also entschärft hin, entschärft her.
Ja, wahrscheinlich haben wir einfach die Höhenmeter noch nicht aktualisiert. Also,
okay. Also man lässt quasi die Spitze vom großen Bernhard, also da, wo ich jetzt sehe, dass es da dieses Plateau gibt, da fährt man einfach.
Es wird nicht also dramatisch die Charakteristik jetzt der Etappe verändern, aber es ist natürlich in der Summe ein bisschen weniger schwierig, soll man so sagen. Jetzt mit der Passage in 1900 Metern im Vergleich wären es ja noch halt nochmal 500, 600 Höhenmeter mehr, die man da fahren würde. Nichtsdestotrotz kommt dann nachher noch dieser Croix de Coeur und diese Bergankunft in der Schweiz. Ja, glaube ich schon. Also das, da werden wir so das erste Mal sehen, im Prinzip, wer den Giro dann gewinnen kann.
Mhm. Ja, ach, dass dann brauche ich nur auf die Ineos-Seite gehen, dann sehe ich da schon ein paar, die den gewinnen können. ja, das ist der Freitag. Das Schöne ist, wenn sie so läuft, wie ich sie mir vorstelle, wann fahren die los? Immer, die fahren auch so gegen 12, 1 Uhr los, ne? So,
am Freitag fahren die, meine ich, schon um 11 los.
Oh, das passt mir nicht in Kram. Naja, gut. Sagen wir mal so, dann. Ja, zeitversetzt beginnen, dann kann ich das Ziel durchfahren um abends um 8 Uhr und dann kann ich auch ins Bett gehen. Ist ja super. Am Freitag kann ich den ganzen Tag dann mir die Etappe anschauen. Vielleicht kann man zwischendurch den langsamen Teil skippen. Und Samstag habe ich dann ähnliches Programm. Ne? Da werde ich dann Samstag habe ich kein Programm. Samstag ist diese komische Etappe, wo es im Prinzip einen Erstkategorieberg nach 50 Kilometern gibt. Der Passo del
Simplon Pass.
Ja. Simplon. Die Firma Simplon. Und die sitzen noch da in der Gegend, oder?
Ja, klar. Aber das ist so einer der klassischen Schweizer Pässe. Ja.
Und von da aus geht es dann auf der anderen Seite wieder runter und dann geht es flach ins Tal. Also flach ins Ziel. Also sehr, sehr komisch.
Aber meiner Meinung nach eine Sprintetappe. Also klar werden die Sprinter vielleicht da einige Probleme bekommen an dem Simplon Pass, aber in der Abfahrt kommen die alle zurück und dann sind es ja immer noch 100 Kilometer ins Ziel.
Ja, also da hat ja auch, also über diese lange Strecke einen Ausreißer zusammenzuhalten, und das halte ich auch für schlechterdings schwierig, um es vorsichtig zu sagen. Das wird nicht passieren. Und dann eine interessante Etappe am Sonntag, die Etappe nach Bergamo, von Seregno nach Bergamo. Denke, es wird eine Ausreißer-Etappe sein. Kann mir nicht vor. Also,
naja, je nachdem, wie der Freitag läuft, könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Ineos-Etappe wird. Wenn die halt so das im Prinzip in der Gesamtwertung einigermaßen so behalten, wie es jetzt ist, dann werden die da vielleicht einen Sivakov oder einen De Plus mit in die Gruppe schicken und mal sehen, was dann so eine Mannschaft Jumbo macht auf so einer Etappe.
Ja, halte ich durchaus für möglich, ne? Aber der braucht sich ja. So wird's laufen. Sag mal, wie es ist. Nee, kann ich mir auch vorstellen. Also, das ist also definitiv eine Ausreißergruppe. Ich kann mir vorstellen, dass das am Sonntag mal so eine Etappe ist, wo es sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant ist, auch sich mal die Etappe am Anfang anzuschauen. Ne? Wen lässt man gehen, wen lässt man nicht gehen? Wo möchte man nicht, dass er mit in der Gruppe ist? Ich glaube, Sonntag mal direkt ab Start zu gucken, lohnt sich mit Sicherheit. Ihr braucht ja nicht die ganze Zeit dann dran zu bleiben. Vielleicht dann nochmal ein kleines Nickerchen mal nachträglich machen und dann wieder einsteigen. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das am Sonntag mal so ein Ding ist, wo man von Anfang an dran sein sollte. Weil die werden ja auch nicht, wenn jetzt ein Sivakov mit losfährt, die werden ja dann auch nicht, das kann ja nicht das Ziel sein, den gehen zu lassen. Ja, also da wird dann hinten ordentlich gearbeitet. Ich glaube, am Sonntag wird der Kampf um die Gruppe mal richtig interessant. Ja, und dann Montag, Ruhetag, und ich denke mal, dann werdet ihr auch schon irgendwie so drumherum uns wieder hören, wenn alles normal läuft.
Ja.
Ne? Du bist diese Woche unterwegs, du hast bei mir einen Urlaubsantrag eingereicht, den ich genehmigt habe.
Das ist richtig, ja. Vielleicht musst du mir dann am Wochenende sagen.
Ja, definitiv.
Wann man gucken kann.
Hast du die Möglichkeit, unterwegs zu gucken? So, ich war letztens bei einer nicht gleichen, ähnlichen Veranstaltung wie du, sondern bei einer anders, aber auch ähnlichen, also so, ne, also du weißt, was ich sagen will. da sah ich jemanden, der heimlich während des Essens, also es war dann auch so Tischplatzierung, ne, heimlich auf einem Mobiltelefon ein Eishockeyspiel sich angeguckt hat.
Ja gut, das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Weil
nee, Freitag Eishockey ist auch gerade gar nicht Saison, ne? Oder Stanley Cup ist, glaube ich, gerade irgendwie so in der heißen Phase. Was?
WM doch, oder?
Ich habe keine Ahnung, Eishockey. Eis ist zum Schlecken da, nicht zum drauf rumlaufen. Kein blassen Schimmer. Obwohl, ich kannte mal hatte damals ein bisschen Kontakt zu dem berühmten deutschen Eishockeyspieler Jörg Meyer. Der war, glaube ich, der Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft, der damals bei den Olympischen Spielen ein bisschen Puck in die Gesicht bekommen hat und niedergestreckt. Entschuldigung an die Bayern. Ja, also ich werde dich versuchen, auf dem Laufenden zu halten, aber ich glaube, alles, was ich dir erkläre, würdest du aus dem Ticker wahrscheinlich besser interpretieren, als ich es dir erklären könnte. Insofern, aber ich gebe mein Bestes. Ich wünsche euch allen...
Ja, ganz, und ich habe tatsächlich noch einen Punkt.
Oh, wie,
weil
was?
Am Sonntag ist ja noch eine viel wichtigere Veranstaltung.
Ach ja, weil ich dachte, es kommt ja eh nichts anderes. Ne? Ja, natürlich, rund um Köln. Jedermann-Rennen ist ausgebucht. Finde ich eine schöne Entwicklung. Also ich hatte heute noch ganz kurz überlegt, so gezuckt hatte ich, aber dann dachte ich mir auch, nö, komm, lass sein. Und dann sagte man mir, nö, brauchst du, also hättest du eh nicht mehr machen können. Ist ausgebucht. Und wenn ich mir so anschaue, wer da mitfährt, also es gab schon schlechtere Teams, also schlechtere Zusammenstellungen an Fahrern.
Ja, mit Sicherheit, wenn alle irgendwie auf Nils Politz schauen.
Ja.
Gerade als deutscher Meister, wenn du da am Start stehst und auch noch zudem, wenn es dein Heimrennen ist, was du dann unbedingt gewinnen willst. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es dann die Strecke unbedingt in diesem Jahr hergibt, dass er da auch der große Favorit ist. Also ja.
Ist die Strecke eine andere als sonst?
Also auf den ersten Blick würde ich sagen nein.
Ja, ich sage auch auf dem zweiten Blick nein.
Die klassischen Anstiege alle dabei sind und ja, so diese letzten, was sind das, 30 Kilometer im Prinzip nach Köln rein wieder aus dem Bergischen sind ja
eh flach.
Sind ja dann doch immer flach.
Ja, also da muss man schon Jan Ullrich sein und die Straßenbahn überholen und vor früh genug attackieren, damit man da nochmal was machen kann. Also ich gehe ganz schwer davon aus, also dass der Sieg nur über Pollitt laufen kann. Ich meine, wenn man sich so die Punkte anschaut kann, also die Punkte, die dieses Jahr schon eingefallen sind, Dylan Krone wegen ist mit dabei, Jordi Mois, also auch so Namen, Luca Mozzato, Milan Menten, das sind so Sam Wellsford, vielleicht auch nochmal jemand, den man da ein bisschen im Auge haben muss.
Ja, muss halt die Sprinter irgendwie loswerden.
Ja, und das kannst halt nur, wenn du über die Severinsbrücke richtig jaßt, da kannst du dich alle stehen lassen. Dann musst du da kurz in Deutsch aufs Jaßpedal treten und dann ist das Sache Jeritz, so wie ich das von den Jahren. Hat er auch schon auch mal gewonnen, oder? Bin ich mir relativ sicher.
Ich weiß gar nicht, also ich glaube nicht.
Doch. Wo kann ich das denn hier am schnellsten jetzt herausfinden, wer die...
Naja, schau halt einfach, wer rund um Köln in den letzten Jahren gewonnen hat.
ja, schau halt einfach. Wer hat denn da 2022 gewonnen? Nils Pollitt, mein Gedächtnis ist doch noch nicht ganz trübe. Letztes Jahr.
Stimmt, ja.
Ja.
Also ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber wo du es sagst, ja, hat letztes Jahr tatsächlich gewonnen.
Ich glaube, wir geben dem Rennen den Stellenwert, den es verdient hat. Es ist ein schönes Rennen. Die Zieleinfahrt ist hier nur wenige Kilometer. Man fährt hier quasi fast an meiner Haustür vorbei, wenn das auch allen Jedermännern, die am Sonntag da starten, alles Gute, fahrt vorsichtig und denkt dran, wenn ihr unten durch den Tunnel fahrt, ihr müsst auf der anderen Seite wieder rausfahren und da klatscht es manchmal ein bisschen, weil die Leute diese 2-3 Höhenmeter nicht ernst nehmen. Passt auf euch auf, ne? Und vielleicht komme ich auch mal im Ziel vorbei, wenn die Giro-Etappe mich lässt, also wenn der Kampf um die Gruppe schon getan ist, aber der Giro hält mich schon gefangen. Was glaubst du, wird Pollitz machen? Wenn du dir so die Fahrer anguckst, die dabei sind, ich meine, das kann
er sein. Auf jeden Fall, also ja, doch, ich kann mir das gut vorstellen, dass er da richtig motiviert am Start ist und auch das gewinnen kann. Aber wo ich so gerade durchgucke, hier die Historie von rund um Köln, da gab es ja auch, also letztes Jahr war es ja dann das erste Mal wieder sozusagen in 2 Jahren Corona-Pause. Und erinnere ich mich noch gut dran, warum das dann 2008 ausgefallen ist.
Das war das Schneejahr, oder?
Ja, genau.
Das, ja, ja, da hatte ich ja auch einen unschönen Auftritt.
Da war ja was.
Ja, da war ja was. Ansonsten muss man halt auch sagen, mit den Worten von Arthur Tabbert, ne, es gab wohl auch mal, ich möchte jetzt nicht sagen, wer und welches Jahr, ein deutscher Fahrer, der ins Ziel gekommen ist und sich furchtbar aufgeregt hat, dass er nicht gewonnen hat und ein anderer Fahrer gewonnen hatte. Da war noch die Zieleinfahrt hier auf dem Kölner Ringen, wenn ich mich recht entsinne, wie der Arthur das erzählt hat. Und da ist der Fahrer, der gewonnen hat, zu dem zweiten oder dritten gegangen und hat gesagt, ja, hättest du doch vorher was gesagt, das hätten wir doch machen können. Vielleicht läuft es ja aus. Ne? Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass sowas jemals in Wirklichkeit passiert ist. Wahrscheinlich war das so Missverständnis, ne? Aber auch hätte man doch was machen können. Ne? Vielleicht, hätte man da auch was machen können in der letzten Woche, sodass das der gute Nils gewinnt. Aber ich glaube, er hat es auch in den Beinen sowas, ohne irgendwelchen Schmuh zu machen. Und ich glaube da auch fest dran, dass wir am kommenden Sonntag hier in Köln Nils Pollard Sieger gewinnen. Hätte ich da mein eigenes Heimrennen fast vergessen, ich Idiot. Mann. Weißt du, ob der WDR überträgt? Gute Frage, ne?
Live glaube ich nicht, also
Schweine.
Vielleicht gibt es einen Livestream, das ist ja eigentlich mittlerweile bei den meisten, gut, das ist jetzt nicht in der World das Rennen, aber bei den meisten UCI-Rennen der Fall, aber ich denke mal, es gibt eine Zusammenfassung später zumindest.
Ja, das wollen wir mindestens schaffen und sonst irgendwann müssen, also für mich kommt das jetzt natürlich völlig überraschend, ich hätte es überhaupt nicht auf dem Schirm, mal wieder, sonst müssen wir es halt übernehmen, machen wir einen Livestream da vor Ort. Ach, was man alles noch Schönes machen könnte.
Ja, im letzten Jahr gab es zumindest, meine ich, bei der Sportschau einen Livestream.
Ich meine mich auch, also dass irgendwas immer kam, aber dann bin ich auch wieder heillos überfordert hier mit zwei verschiedenen, einem Bildschirm Giro, einen rund um Köln. Dann noch Swift nebenbei wahrscheinlich. Alles viel zu viel für mich. Da bin ich heillos überfordert. Gut, also damit hier der Sehbefehl. Am Freitag auf jeden Fall den Giro gucken. Samstag selber fahren. Nur Zielankunft gucken. Vielleicht das noch in der Wiederholung. Sonntag den ganzen Tag vor der Glotze verbringen. Also erst Start Giro, also wie es losgeht. Dann kurz rüber schönsten Stellen vom Bergischen sich angucken, mal rund um Köln, um dann wieder zum Giro zurückzukehren. Also ihr braucht euch über die Wochenendplanung keine Sorgen machen. Das haben wir hiermit für euch übernommen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schaut viel Radsport. Ich bedanke mich bei dir, Thomas. Wünsche dir eine schöne Zeit und gehabt euch wohl, passt auf euch auf und Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.